Herzlich willkommen wieder zurück bei Gesund werden, gesund bleiben, unserem Podcast mit Dr. Schwarzel und heute wieder Ferdinand Bader dabei. Wir reden über das Thema Stoffwechsel. Es wird eine super spannende Session heute, weil wir das Thema Stoffwechsel versuchen auseinanderzunehmen und ich denke, die meisten Leute werden wissen, Stoffwechsel und Abnehmen hängt sehr stark zusammen, aber es gibt natürlich auch viele andere Komponenten, die vom Stoffwechsel abhängen. Aber das wird eines der spannenden Themen sein. Warum nimmt man nicht ab? Oder warum hat man 7 Diäten probiert, das funktioniert nicht? Aber es soll kein reiner Abnehmen-Podcast sein, sondern in diesem Fall geht es natürlich auch wirklich um den Stoffwechsel und welche Funktionen da sind.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Wir haben das unfassbare Glück, Ferdinand hier zu haben, absoluter Experte im Bereich von dem Thema, also Sportdiplom natürlich, aber absoluter Experte im Bereich Stoffwechsel, absoluter Experte im Bereich Stressmanagement. Da haben wir auch schon mal über das Thema HRV gesprochen und ich denke, da können wir sehr, sehr coole Methoden heute erfahren und auch Hintergründe erfahren, warum zum Beispiel man nicht abnimmt oder der Stoffwechsel ein Problem ist und wie man den Stoffwechsel überhaupt richtig messen kann und die richtigen Erkenntnisse draus ziehen kann, weil alle reden darüber, ja, so hey, ja, also ich nehme nicht ab, weil mein Stoffwechsel nicht funktioniert, klar, aber warum, ja, und wie kriegt man das hin? Und da freue ich mich schon sehr drauf, was wir da heute besprechen werden und lasst uns einsteigen, oder? Wichtiger Punkt vielleicht noch zum Ferdinand, also Ferdinand, absoluter Experte, wie gesagt, in den Bereichen, Diplom-Sportwissenschaftler, seit Jahren Teil des Teams bei Dr. Schwarzel, absoluter Experte auch in der sportlichen Leistungsdiagnostik, Spirometrie.
Spiroergometrie,
ja, auch da ein Spezialgebiet. Mhm. Und natürlich dann entwickelst du auch maßgeschneiderte Trainings- und Ernährungspläne. Mhm. Und da passiert wahrscheinlich auch schon eine ganze Menge. Vor allem basierend dann natürlich auf den Messungen, die du mit dem Stoffwechsel herausfindest. Weil, klar, Ernährungspläne kann man sich im Internet jederzeit runterladen. Aber wenn die nicht zu einem passen, bringt das natürlich das Ganze nichts. Sehr cool, dass du da bist. Wollen wir direkt einsteigen?
Wir können direkt loslegen.
Dann legen wir los.
Schön, wieder hier zu sein.
Genau. Was genau versteht man denn unter dem Stoffwechsel? Mal so die Basic-Frage, dass wir da mal einfach alle abholen, mit ins Boot holen und damit wir da ein Basisverständnis haben.
Wie tief sollen wir einsteigen?
Lass uns vom
Citratzyklus, Beta-Oxidation. Nein. Das, was wir landläufig unter Stoffwechsel verstehen, ist letztendlich die Energiegewinnung aus den Makronährstoffen. Also die Makronährstoffe sind die Proteine, die Kohlenhydrate und die Fette. Und die werden entweder zu ATP zerlegt oder bei den Zersetzungsprozessen entsteht ATP. ATP ist Adenosintriphosphat und das ist der Stoff, der im Mitochondrium, also in der Muskelzelle, in der Energiezelle der Muskulatur dann die Energie bringt. Und darum geht es letztendlich. Und da gibt es die unterschiedlichsten Wege. Den Proteinstoffwechsel, den werden wir heute wenig behandeln wahrscheinlich, weil das größtenteils Situationen sind, denen wir nicht ausgesetzt sein wollen. Also hungerleidende Kinder, die haben den Katabolenstoffwechsel und da verbrennen wir unsere eigene Muskulatur. Schieben wir jetzt mal an den Rand, weil das nicht das Hauptthema, denke ich, ist, sondern bei uns geht es heute hauptsächlich wahrscheinlich um Kohlenhydratverbrennung und Fettverbrennung.
Absolut, das ist sicherlich das Problem, was wir am meisten haben, wenn man sich die aktuelle Ernährung anschaut, dass wir wahrscheinlich zu viele Kohlenhydrate zu uns nehmen und dadurch zu viele im Körper speichern können, was natürlich genial ist, dass der Körper das speichern kann, aber die wollen wir natürlich verbrennen. Warum spielt denn der Stoffwechsel so eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit, unser Gewicht und auch unsere Energie? Weil ich meine, das ist ja der Punkt, ne? Wenn wir nichts mehr essen würden, würden wir auch ganz dünn werden, aber wir brauchen ja die Energie.
Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Grundsätzlich hängt extrem viel an unserem Stoffwechsel. Es hängt die Psyche mit dran, es hängt unsere Resilienz mit dran, es hängt unser Immunsystem mit dran. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, die mit dem Stoffwechsel zusammenhängen und zwar in gegenseitiger Wirkung. Also wir haben sowohl in die eine als auch in die andere Richtung Effekte. Beispielsweise, wir haben beim letzten Mal über Stress geredet und so kann eben auch der Fluchtreflex letztendlich dazu führen, dass der Stoffwechsel runterfährt und der Körper Kalorien einspart. Das ist auch wieder aus der Historie heraus genau diese Geschichte, dass ich entweder vom Tiger davonrennen kann oder Zeit habe, Essen zu finden. Beides gleichzeitig geht nicht. Das heißt, wenn wir unserem Körper vermitteln, dass wir vom Tiger davonrennen, Stress, dann fährt unser Metabolismus runter und wir können unseren Kalorienverbrauch um bis zu 75% reduzieren.
Wahnsinn.
Das heißt, dann kann es sein, dass wir nur noch ein Viertel dessen verbrennen, was wir eigentlich normalerweise verbrennen würden.
Okay, lass mich da aber fragen. Wir hatten ja, besonders wenn wir über das Thema Stress gesprochen haben, da gab es ja den Instant Stress, der wo Adrenalin ausgeschüttet wurde. Der ist hier wahrscheinlich nicht das Problem.
Nein, der ist nicht das Problem, weil so kurzfristig geht es eher drum. Natürlich spart der Körper auch im Instant Stress ein gewisses Maß an Kalorien, indem er alles, was halt jetzt nicht überlebensnotwendig ist, einstellt. Aber diese große Kalorienreduktion, die kommt über den konstanten Stress.
Okay,
aber der Körper einfach alles an Reaktionen im Körper runterfährt, die halt nicht notwendig sind.
Ja. Und
das sieht man dann auch. Wenn mein Stoffwechsel schlecht ist, dann habe ich meistens auch eine Unterversorgung in gewissen Schichten.
Ja.
Das heißt, die Nägel werden schlecht, das Hautbild wird schlecht, die Haare, die Wimpern, all das sind, das heißt nicht, dass sie gleich ausfallen müssen, aber vor allem Frauen sind sehr sensibel zum Beispiel für ihre Haardicke, wo ich überhaupt keinen Bezug zu habe.
Ja.
Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann merken manche Leute, oh, mein Haar wird zunehmend dünner.
Mhm.
Das ist was mir wahrscheinlich nicht auffallen würde, weil ich dann keine große Aufmerksamkeit schenke. Aber das ist ein Punkt, wo man eben sehen kann, der Körper fährt seinen Stoffwechsel runter. Damit werden gewisse Dinge nicht mehr repariert, nicht mehr angesteuert. Und darüber spart der Körper eben die Kalorien, die dann für den Fluchtreflex zur Verfügung stehen sollen.
Okay, das bedeutet, ich verbrauche normalerweise 3000 Kalorien. Dann gehe ich von meinem normalen, stressfreien Leben und über den Parasympathikus, der Sympathikus ist die ganze Zeit angesteuert. Das heißt, ich bin die ganze Zeit in Flight or Fight Response.
Mhm.
Geht dadurch von statt 3000 Kalorien zu verbrauchen am Tag auf 1000 Kalorien runter.
Mhm.
Und diese 1000 Kalorien werden nur noch verwendet, um lebenserhaltende Systeme zu bespielen.
Genau.
Und alles andere, was nicht absolut notwendig ist, wird halt ignoriert. Also alles, was nicht mehr wegrennen und atmen.
Genau. Quasi. Ja, und verdauen, wenn was da ist. Also alles, was halt wirklich absolut notwendig ist, wird erhalten.
Mhm.
Also es ist schon so, dass der Körper die unwichtigen Dinge zuerst runterfährt. Aber da gehören eben Haut, Nägel, Haare mit dazu.
Also eigentlich ein krasses Anzeichen dafür, dass man dann
Und das sieht man auch bei Leuten. Also Leute, die lange sehr starkem Stress ausgesetzt sind, das sieht man. Und bei der Stoffwechselmessung kann man das dann auch feststellen.
Wahnsinn. Also ich hätte es nicht gedacht, dass der Körper bei Stress so massiv einsparen kann. Das ist ja gar nicht gut, dann ist es ja total wichtig.
Es ist sehr gut sogar, weil das uns unser Überleben.
Ja, genau, das ist schon klar.
Hat.
Zum Überleben ist es super. Aber jetzt in der heutigen Zeit, wo wir genug zu essen haben, ist es ja total katastrophal. Ja,
dann
versorgen wir nicht mehr die wichtigsten Sachen und das ist nicht gut. Okay, welche Faktoren beeinflussen denn unseren Stoffwechsel? Also, das scheint ja super wichtig zu sein. Alter, Bewegung, Ernährung?
Vieles weitere. Die Temperatur, das Wetter, das Mindset. Also, es sind sehr, sehr viele Faktoren, eben auch Stress. Entspannung beeinflusst den und unser Lebensrhythmus.
Okay.
Das heißt, da sind wir auch wieder so ein Stück weit in der Stresskomponente, aber letztendlich Schichtarbeit, früh aufstehen, spät aufstehen, früh ins Bett, spät ins Bett hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Stoffwechsel.
Ja.
Und vor allem innerhalb der Ernährung sehr viele Faktoren, die man vielleicht gar nicht in erster Linie mal haben würde.
Okay.
Wir unterhalten uns sehr schnell immer sehr stark drüber, was wir essen sollen.
Mhm.
Mit unseren Patienten geht es in fast allen Fällen darum, wie wir essen.
Okay.
Bevor wir uns drüber unterhalten, was wir essen.
Okay.
Gerade wenn es den Stoffwechsel anbelangt. Da ist das Timing viel, viel wichtiger als das, was ich esse. Du hast vorher die Kohlenhydrate angesprochen.
Mhm.
Die Kohlenhydrate sind nichts Schlimmes. Unser Hirn lebt von Kohlenhydraten. Also so eine Geschichte wie, ja, wir können auch über Ketonkörper unser Gehirn ernähren, ist ein Notfallprogramm.
Okay.
Für den Fall, dass wir keine Kohlenhydrate zur Verfügung haben, sterben wir nicht, sondern schalten den Notknopf an und zack können wir unser Gehirn auch über Ketonkörper. Das heißt aber nicht, dass das gesund ist, wenn man so ein Notfallprogramm permanent läuft.
Ja.
Das heißt, da ist die Frage, was führe ich zu, aber vor allem wann zum Beispiel.
Okay.
Wenn ich sehr spät esse, dann sagt unser Körper, okay, draußen ist es dunkel, Melatonin habe ich schon ausgeschüttet, die Atmung wird schon ruhiger, wir gehen in Richtung Schlafen. Die ganzen Kalorien, super, die packe ich mal schön ins Depot, weil wer weiß, ob ich morgen was zum Essen finde.
Mhm.
Alles, was frühs in den Körper reinkommt, wird so ein bisschen on hold gehalten, damit der Körper davon sein Tageswerk machen kann. Zeigt sich auch in Studien, wenn man drei Gruppen hat, die gleich sich kalorisch ernähren, gleiche Kalorienzahl, natürlich ausgeglichen von Alter, Geschlecht und so weiter,
ja,
dann behält man bei der einen Gruppe einfach die normale Ernährung bei. Die haben ihre normale Kalorienzufuhr und behalten das bei. Die nehmen weder zu, noch nehmen sie ab. Dann gibt es die zweite Gruppe, die im Tagesverlauf sehr spät isst.
Mhm.
Alle drei Mahlzeiten, aber starten erst mittags und dafür geht es bis abends um 10.
Ja.
Und dann gibt es die dritte Gruppe, die sehr früh anfängt und dafür aber auch früh aufhört,
mhm,
mit dem Essen. Alle drei Gruppen gleiche Kalorien. Die einen behalten ihr Gewicht, weil sie nichts anders machen. Die anderen nehmen zu, nämlich die Gruppe, die spät isst. Und die anderen nehmen ab, das ist die Gruppe, die früh isst. Gleiche Kalorienzahl, gleicher Umsatz. Und das nur, weil wir diesem zirkadianen Rhythmus unterlegen sind. Das
ist voll krass.
Und so kann man eben schon sehr, sehr vieles am Stoffwechsel verändern, wenn ich einfach nur das Timing beachte.
Das würde ja bedeuten, also ich mache ja Intermittent Fasting.
Mhm.
Das heißt klassisch 16 zu 8. Ja, also morgens nichts essen, Frühstück nicht essen, dann Mittag und Abendessen. Wenn ich das umstellen würde auf Frühstück und Mittagessen, würde ich tendenziell Gewicht verlieren können.
Im größten Fall der Fälle würdest du mehr Effekt haben, ja.
Okay, interessant.
Spannend. Auch hier wieder natürlich individuell.
Klar.
Nicht jeder ist genau gleich, aber die Masse der Leute wird damit mehr Effekt haben als andersrum.
Ja. Das ist sehr spannend. Also ich meine, spät essen war mir immer klar, so um 20
Uhr noch ein Snack. Entschuldigung, für die Autophagie, also viele machen ja dieses Intermittent Fasten mit unterschiedlichen Ansätzen. Für den einen ist es die Zellerneuerung, der ist es völlig wurscht, wann ich mein Essen auslasse.
Ja.
Also da geht es nur um die Nettozeit des Fastens. Dann habe ich meine Autophagie.
Ja.
Aber jetzt im speziellen Fall des Stoffwechsels ist es schon relevant, wann ich dann auch meine Mahlzeiten setze.
Das heißt auch Ernährung, also wir haben ja gerade, du hast gerade über die Ketose gesprochen. Jetzt, ob ich mich vegetarisch oder fleischlich ernähre, Ketose mache, Carnivore, gibt es ja 1000 Varianten, hat mit dem Stoffwechsel relativ wenig zu tun.
Natürlich hat es irgendwo auch was mit dem Stoffwechsel zu tun, ganz klar. Wenn ich jetzt jeden Tag Fastfood habe, Fertiggerichte esse und viel, ist logisch, dass auch der Stoffwechsel darunter leidet. Aber wenn wir jetzt mal von einer gesunden Ernährung reden, das heißt möglichst natürliche Geschichte, möglichst saisonal, regional und so weiter und so fort, wenig prozessiertes, also verarbeitetes Lebensmittel, dann ist es weniger entscheidend, ob ich jetzt viel Fleisch, wenig Fleisch. Natürlich gibt es da auch Abstufungen, aber grundsätzlich kann ich als Mischköstler einen super Stoffwechsel haben und ich kann auch als Veganer einen total schlechten Stoffwechsel haben.
Ja.
Das ist beides möglich.
Ja, Wahnsinn. Super spannend, weil mir war es gar nicht bewusst. Ich dachte, Stoffwechsel auch immer sehr stark, sehr, sehr stark ernährungsabhängig und nicht so stark timingabhängig. Und das Thema Alter, wird unser Stoffwechsel im Alter schlechter?
Oder ist ja. Ja, das ist so. Also es wird alles langsamer und wir haben das große Problem, dass wir mit zunehmendem Alter mehr Reparationsprozesse im Körper haben als Aufbauprozesse.
Okay.
Also wir kommen, im Endeffekt sind es zwei Kurven, die gegenläufig sind. Und zwar auf der X-Skala haben wir ganz unten die Null, oben die maximale Anzahl des Prozesses. Dann kommen wir auf die Welt, haben 0% Reparation und 100% Aufbau. Das ist Stunde Null, wenn wir aus dem Bauch rauskommen. Und dann geht die Kurve halt runter und die andere Kurve geht entsprechend nach oben. Also je älter wir werden, desto weniger Aufbauprozesse haben wir. Und das verändert logischerweise dann auch den Stoffwechsel.
Ja, Wahnsinn. Gibt es irgendwas, was wir machen können, regt Bewegung den Stoffwechsel an? Oder wenn wir im Alter sind, gibt es Methoden, wie wir den Stoffwechsel trotzdem wieder ein bisschen aktivieren können, damit der besser funktioniert?
Absolut. Das eine ist wie ich schon gesagt habe, das Timing im Essen. Da gibt es noch ein paar weitere Faktoren. Ich muss auf die Hydrierung achten, dass die Zellen bestehen zu idealerweise 60% aus Wasser. Und wenn wir dem Körper das nicht anbieten, dann leidet da logischerweise die Zelle und damit auch wieder der Stoffwechsel, der ja in der Zelle passiert drunter. Also die Hydrierung ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann die richtige Bewegung. Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Man kann messen, wo habe ich wie viel Stoffwechselanteile, Kohlenhydratverbrennung, Fettverbrennung. Und wenn ich meinem Körper permanent suggeriere, dass wir auf der Flucht sind, dann haben wir eine vermehrte Kohlenhydratverbrennung. Das zieht die Speicher leer. Hinterher esse ich, spüre die Speicher wieder auf. Damit habe ich fettmäßig keinen großen Bedarf, weil der auch nicht gebraucht wird. Und dann habe ich auch eher die Heißhungergeschichten, weil die Kohlenhydratspeicher sollten immer voll sein, falls der Tiger ums Eck kommt. Und wenn die nicht gefüllt sind, dann geht es über den Heißhunger. Und wenn ich meinem Körper beibringen kann, dass er die Energie größtenteils über die Fette bezieht, dann werden die Kohlenhydratspeicher nicht angetastet. Damit besteht auch keine Notwendigkeit, dann ständig über den Heißhunger die wieder aufzufüllen für den Fall der Fälle.
Wie geht das? Das ist, glaube ich, die Frage, die alle interessiert. Also das mit den Kohlenhydraten, krasses Thema, ganz klar. Heißhunger, ich meine, ist eine sensationelle Funktion des Körpers, ja, das wieder aufzufüllen. Aber im heutigen Zeitalter, wo wir natürlich, ich könnte jetzt wahrscheinlich innerhalb von, ich weiß nicht, hier sind wir vielleicht ein bisschen in unserem Studio ein bisschen weiter weg, aber ich würde sagen, innerhalb von 5 Minuten könnten wir was essen. Innerhalb von 5 Minuten. Und vielleicht sogar hätten wir noch im Büro was liegen. Das ist schon ein Thema, dass dieses Heißhunger wird halt sofort bedient. Wie kann ich es schaffen, wirklich an den Kohlenhydraten vorbeizugehen, trotzdem Fett abzubauen im Körper? Das wäre natürlich sensationell.
Dazu müssen wir wissen, dass eben bei hohen Intensitäten der Fettstoffwechsel gar nicht stattfindet, sondern dass er in niedrigen Intensitäten
stattfindet. Das heißt also, HIIT-Training, also dieses HIIT-Training, hat keinen Effekt auf, also das verbrennt nur Kohlenhydrate.
Einen sekundären Effekt. Okay. Also direkt während dem Training definitiv nicht. Mhm. Weil die Energie, man kann sich vorstellen, wenn ich auf der X-Skala von 0 bis meine maximale Geschwindigkeit auftrage, dann geht in der Kurve der prozentuale Fettverbrennungsanteil runter und der Kohlenhydratanteil hoch, ganz schematisch gesprochen. Ja. Und das heißt, bei hohen Intensitäten habe ich viel, viel weniger Fette und bei niedrigen Intensitäten viel, viel mehr Fettverbrennung.
Okay.
Das heißt, das IHT-Training oder HIT-Training hat letztendlich während des Trainings 0,0 mit Fettverbrennung zu tun. Ich habe einen extrem hohen Kalorienumsatz. Klar, der ist natürlich bei der hohen Geschwindigkeit deutlich höher als bei der niedrigen Geschwindigkeit. Aber die Energie kommt aus den Kohlenhydraten. Das heißt, wir leeren die Speicher. Hinterher essen wir, füllen die Speicher wieder auf.
Okay.
Dann gibt es aber, dadurch, dass ich die Muskeln ein bisschen beanspruche und so weiter, diesen sogenannten Nachbrenneffekt, wo dann schon irgendwo dann noch eine deutliche Kaloriendisbalance übrig bleibt. Aber lernen kann es der Körper nur dann, wenn er es auch tut. Und das ist in der niedrigen Intensität. In der niedrigen Intensität, auch deswegen angesiedelt, wenn wir zurückblicken in die Historie. Millionen Jahre haben wir nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag zu gehen.
Das stimmt. Ja.
Die Männer 14, die Frauen 9 Kilometer, zumindest laut Untersuchungen. Und das haben wir überall gemacht, aber nicht mit einer hohen Geschwindigkeit.
Mhm.
Wenn ich zum Neandertaler gesagt hätte, hey, wenn du jetzt das Ganze doppelt so schnell joggst, dann hast du dein Tageswerk viel früher erledigt. Dann hätte er gesagt, du hast einen totalen Vogel, weil wer weiß, ob ich morgen diese Kalorien alle finde, die ich da verbrauche.
Ja.
Das heißt, wir waren sehr, sehr geprägt auf Energiesparen. Und dementsprechend haben wir dann auch die wertvollen Kohlenhydratspeicher tunlichst vermieden anzugreifen, weil die haben wir gebraucht für den Fluchtreflex. Wenn ich intensiv mich bewege, brauche ich die Kohlenhydrate. Da habe ich keine Zeit mehr, über die Fette zu gehen. Mach mal ein schematisches Beispiel, um das zu verstehen. Wir haben in der Mitte des Raumes einen Ofen.
Ja.
Vor dem Ofen ist ein Korb mit Hölzern.
Mhm.
Kohlenhydratverbrennung in dem Beispiel bedeutet, Türe auf, Holz rein, Türe zu, brennt. Türe auf, Holz rein, Türe zu, brennt. Das geht sehr schnell, sehr effizient, aber nur wie lange?
Ja, nur solange das Holz da drin ist.
Ganz genau. Wenn der Korb leer ist, dann kann ich das Feuer nicht mehr bedienen.
Ja.
Und genauso ist es mit den Kohlenhydraten. Wir haben Muskelglykogen, wir haben Leberglykogen, also Speicher, die je nach Größe und Gewicht Pi mal Daumen 300 bis 400 Gramm, was wiederum Pi mal Daumen 1400 Kalorien entspricht.
Mhm.
Die haben wir aus den Kohlenhydraten. Das heißt, da kann ich eine ganze Ecke lang, also durchaus mal 2, 2,5 Stunden lang fliehen. Aus dieser Energie, aus dem Stegreif, von jetzt weg, ohne was vorher gegessen zu haben. Das ist unsere Sicherheitsreserve. Fettverbrennungen im gleichen Beispiel ist nicht Türe auf, Holz rein, Türe zu, brennt, sondern ich muss erstmal rausgehen in den Wald, muss mir einen Baum schlagen, dann muss ich den zerhacken, muss ihn aufschlichten, warten, bis es trocknet und dann kann ich die Scheite in den Korb legen zum Verfeuern.
Ja.
Das heißt, der Weg ist viel, viel länger. Und diese Zeit habe ich nur, wenn dieser Ofen auf kleiner Flamme läuft.
Okay.
Dann schmeiße ich zwei Scheit rein und in der Zeit kann ich meinen Baum fällen. Wenn ich da aber eine Stichflamme habe, die ich am Leben erhalten will, dann muss ich einen Scheit nach dem anderen nachfüllen. Da habe ich keine Zeit, rauszugehen in den Wald.
Das macht Sinn, ja.
Und deswegen kann ich bei hohen Intensitäten einfach nicht auf die Fette zurückgreifen, weil es zu lange dauert. Die Zeit hat der Körper nicht. Und deswegen haben wir da auch unmittelbar dieses Stresssystem dran gekoppelt. Denn warum sollten wir uns aus der Fettverbrennung in eine höhere Intensität rausbewegen? Nur dann, wenn es gefährlich ist. Klar. Ansonsten gibt es ja gar keine Notwendigkeit.
Klar.
Und damit habe ich dann diesen Stresszyklus, den ich im Training triggere. Und jetzt nochmal zurück zu dem High-Intensity-Training. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die beweisen, was für tolle Effekte es auch für die Fettverbrennung gibt. Leider ist in der heutigen Zeit Lesen nicht mehr ganz so angesagt.
Ja, stimmt.
Und
deswegen ist es auch ein Videopodcast.
Man muss sich schon mit den Studien dann auch beschäftigen, um wirklich rauszulesen, was diese Studien wirklich besagen.
Ja.
Denn ja, diese Studien sagen, okay, wir haben Intervalltraining XY gemacht für 6 Wochen, haben vorher gemessen, haben nachher gemessen. Die einen haben 3 Minuten Intervalle, die einen 6 Minuten, was auch immer, gemacht. Und dann haben wir signifikant, hochsignifikant, höchst signifikant rausgefunden, ja, die Fettverbrennung ist besser geworden. Der gemeine Mensch geht jetzt hin, liest den Abstract und da steht drin, mit dem Intervalltraining kriege ich die Fettverbrennung hin.
Ja.
Und macht das Intervalltraining und merkt, funktioniert ja gar nicht. Wieso funktioniert denn das nicht? Weil das Problem in diesen Studien ist, dass die Leute die Stichprobe nicht beachten. Und die Stichprobe in diesen Studien sind die Ausdauersportler.
Okay.
Schwimmer, Radfahrer, Läufer, Triathleten und so weiter und so fort. Und was die aber mitbringen aufgrund ihrer Sportart, ist eine gute Grundlagenausdauer.
Ja.
Das heißt, die Studien besagen nichts anderes, als wenn ich eine gute Grundlagenausdauer habe und dann den Peak obendrauf setze, dann habe ich eine tolle Pyramide, die steht stabil und die funktioniert rundum gut.
Ja, Wahnsinn.
Das heißt nichts anderes als ab und zu vor dem Tiger davonlaufen hält gesund.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass im Tigergehege wohnen lebenswert ist.
Okay.
Also wir müssen dann schon die Kirche im Dorf lassen und uns an das halten, was wir halt Jahrmillionen schon gemacht haben.
Aber absolut. Was ist denn mit dem, das heißt also, das ist sensationell, aber was heißt das dann ganz konkret? Heißt es dieser Mythos, wenn ich 30 Minuten langsam jogge, dann komme ich in die anaerobe Zone und verbrenne dann Fett oder ist das dann auch gar nicht korrekt? Also weil es war ja früher immer so, du musst erstmal 30 Minuten Sport machen, danach sind deine Kohlenhydratspeicher leer, dann fängt es an mit der Fettverbrennung.
Nein, das ist Schwachsinn. Die mehr der ich muss so und so lang 20, 30, 40 Minuten lang machen, damit ich dann in die Fettverbrennung komme, ist eine mehr.
Mhm.
Die hat trotzdem ihre Berechtigung, komme ich gleich dazu.
Okay.
Grundsätzlich braucht der Sauerstoff, und um den geht es ja bei der Fettverbrennung. Wie gesagt, im anaeroben Bereich, also über der anaeroben Schwelle, ist nichts mehr mit Sauerstoff und da ist dann auch nichts mehr mit Fettverbrennung. Also
ja.
Fette kann ich nur mit Sauerstoff verbrennen.
Okay.
Und dieser Sauerstoff ist ja nicht eingeatmet und zack, verfügbar in der Zelle.
Okay.
Sondern der braucht ungefähr, Studienlage nicht ganz eindeutig, aber 1,5 bis 2,5 Minuten,
oh, wow,
bis er in der Zelle ankommt. Das heißt, wenn ich jetzt mich anfange zu bewegen, dann gibt es durchaus eine Zeit, wo ich erst die Kohlenhydrate verbrenne.
Mhm.
Weil der Sauerstoff, den ich einatme, also ich stehe jetzt hier vom Sofa auf und laufe rüber zum Restaurant.
Ja.
In den ersten 5 Sekunden, die ich mich bewege, verbrenne ich sowieso erstmal das frei verfügbare ATP, Adenosintriphosphat. Haben wir gesagt,
ja,
das ist die kleinste Einheit. Danach habe ich so ungefähr 15 Sekunden, wo ich das überbrücke noch mit dem Kreatinphosphat, das ist die,
okay,
Vorstufe vom ATP. Dann komme ich so ungefähr bei 20 Sekunden raus, Pi mal Daumen. Und dann, wenn der Körper merkt, okay, der geht auch zu Neige, dieser Speicher, dann switcht er auf die Kohlenhydrate. Und die werden auch erstmal ohne Sauerstoff anaerob verbrannt, deswegen müssen es die Kohlenhydrate sein, und zwar so lange, bis der Sauerstoff in der Muskulatur ankommt.
Mhm.
Das heißt, frühestens nach 1,5, 2,5 Minuten kann ich überhaupt mit der Fettverbrennung anfangen.
Wahnsinn.
Aber wenn ich in der richtigen Intensität bin, da wo die Fettverbrennung auch stattfindet, dann beginnt es spätestens nach 2,5 Minuten. Und von da weg kontinuierlich weiter. Die Berechtigung, habe ich vorher gesagt, ist trotzdem da, mindestens 40 Minuten zu trainieren. Weil wir wollen ja einen Trainingseffekt haben.
Ja.
Und der Trainingseffekt für den Stoffwechsel heißt, wir müssen ein gewisses Maß an Fetten verbrennen, dass der Körper sieht, oha, Fettverbrennung ist notwendig, da passe ich mich mal besser an. Nur weil ich einmal am Tag eine Hantel einmal hochhebe, werde ich nicht Muskeln vergrößern. Das heißt, auch da brauche ich einen gewissen trainingswirksamen Reiz. Und das sind eben die 40 Minuten beim Ausdauersport, wo man sagen kann, das ist jedenfalls die Menge an Fetten, die groß genug ist, dass der Körper sieht, Fettverbrennung ist notwendig.
Ja.
Und dann passt es sich an. Und dann gibt es noch genau genommen einen Boost-Effekt, der auch in der Literatur ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr auch nach 40 Minuten beschrieben wird, zumindest zwischen 40 Minuten und einer Stunde, wo die Fettverbrennung noch mal mehr wird.
Okay.
Das heißt aber nicht, dass sie bis dahin nicht da ist.
Ja.
Und wenn ich sagen würde, ich muss erst die Kohlenhydratspeicher leer machen, bevor ich in die Fettverbrennung komme, dann müsste ich jedes Mal 1400 Kalorien erstmal verbrennen, bis ich anfange, Fette zu verbrennen. Das funktioniert
schon, lang. Danke, dass du damit aufgeräumt hast, weil das ist tatsächlich eine Sache, wo ich immer als eine Information, die ich vor 20 Jahren bekommen habe, ja. Aber die 40 Minuten sind ein guter Anhaltspunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist schon mal spannend. Und lass uns noch mal konkret sein bei der Intensität, weil wir reden hier von einer Intensität, weil nämlich, ich weiß, die meisten von euch da draußen werden sich wahrscheinlich auch denken, oh, Sport machen, also außer ihr seid natürlich Sportler, aber Sport machen, boah, jetzt muss ich da hin und dann ist voll anstrengend und sowas. Aber die Intensität, von der du sprichst, ist ja wirklich bezogen auf Gehen. Also das ist fast, dass man nicht ins Schwitzen kommt, damit man genug Sauerstoff aufnehmen kann, damit der Sauerstoff ans Fett rankommt oder in die Muskeln rangehen kann, damit die das Fett abbauen können. Weil wenn wir nämlich, sobald wir anaerob werden, also sobald wir anfangen zu hecheln und mehr brauchen.
Sogar schon vorher.
Kommen wir raus.
Also der anaerobe Bereich ist ja, nur um das kurz klarzustellen, ist ja dann der allerletzte Bereich bis zum Maximum, wo der Sauerstoff nicht mehr ausreicht.
Ja.
Und davor ist ein sehr, sehr großer aerober Bereich, wo der Sauerstoff noch ausreicht. Aber innerhalb dieses aeroben Bereichs ist es der untere Teil, in dem die Fettverbrennung stattfindet. Also das ist eine sehr, sehr geringe Intensität. Pi mal Daumen, Bergsteigen ist eine ganz gute Näherung.
Ja.
Wenn ich vorstelle, ich brauche jetzt 4 Stunden bis zum Gipfel, dann werde ich tunlichst vermeiden, unten wie ein Bescheuerter loszurennen, weil ich genau weiß, da gehen mir die Kohlenhydrate vorher flöten, dann habe ich meinen Hungerast und ich komme oben nie an.
Ja, Hungerast.
Das heißt, ich gehe in einem Tempo, wo ich denke, das kann ich über so eine lange Zeit aufrechthalten. Dann bin ich Pi mal Daumen in der Fettverbrennung. Fettverbrennung findet auch statt in den meisten Fällen, auch da gibt es wieder sehr, sehr große Varianz dazwischen, aber wenn ich mich sehr gut unterhalten kann, wenn ich durch die Nase atmen kann, das sind so Pi mal Daumen-Geschichten und eben auch in einem Bereich, wo ich hinterher sagen kann, ich habe jetzt eine halbe Stunde, Stunde, 2 Stunden trainiert, ich könnte gerade das Gleiche nochmal machen.
Ja, Wahnsinn.
Das ist Pi mal Daumen die Geschichte. Ansonsten, wenn man es genauer wissen will, dann muss man es messen.
Da kommen wir jetzt zu, aber das war gerade super wertvoll. Danke, dass du damit aufgeräumt hast, weil es ist einfach so hilfreich. Einfach, weißt du, damit kann man heute Abend noch, morgen früh kann man direkt damit starten und sofort sein Training verändern und endlich Effekte erzielen. Mir ist auch klar, man verliert nicht sofort ein Kilo am Tag, aber das ist langfristig gesehen, verliert man da unfassbar viel Fett, was man halt nicht haben wollte.
Absolut. Und das, was die meisten Leute halt übertragen, ist halt vom Krafttraining ihre Trainingsphilosophie.
Mhm.
No pain, no gain. Das gilt fürs Krafttraining sehr wohl.
Ja.
Mit einem Bleistift kann ich meinen Bizeps nicht trainieren.
Ja.
Das ist klar. Aber auch beim Stoffwechsel gilt, da, wo er am meisten arbeitet, da wird er auch trainiert. Nur ist es nicht, wo ich am meisten arbeiten muss, sondern in einem sehr, sehr entspannten Zustand. Aber der Fettstoffwechsel, der muss im niedrigen Intensiv voll blockern. Und dann wird er auch besser.
Ja, Wahnsinn. Was kann man so verbrennen, wenn man jetzt so, ich sag mal, eine halbe Stunde, es ist natürlich auch immer individuell, aber eine halbe Stunde gehe ich spazieren. 40 Minuten, wir nehmen 40 Minuten.
Mhm.
40 bis 50 Minuten spazieren. Jeden Tag. Was verbrenne ich da für Fett, wenn ich jetzt so, ich sag, ein durchschnittlicher Mann, 80 Kilo. 80 Kilo ist vielleicht ein bisschen zu dünn, aber sagen wir mal 100 Kilo, 1,80 groß.
Die Zahl dürfen wir nicht nennen, weil die super frustrierend ist.
Okay, dann nennen also wir sie
sind,
nicht.
Nein, wir sind wenn ich jetzt sage, ich verbrenne das Fett nur während dem Training, dann brauche ich nicht anfangen, weil das sind, wenn es gut ist, um die 30, vielleicht mal 40 Gramm pro Stunde.
Okay.
Also da würde jeder sagen, so, what? Das lohnt sich ja überhaupt gar nicht.
Ja.
Das, was aber passiert, ist, dass durch diese Regelmäßigkeit ja der Körper anfängt, 24 Stunden lang mehr Energie über die Fette zu beziehen. Mhm. Und wenn wir bedenken, dass unser Grundumsatz eigentlich das ist, wo wir über unsere Kalorien beziehen. Also wenn jemand 1600 Grundumsatz macht, dann kommt vielleicht Tagesaktivität noch 300 obendrauf, dann ist man bei 1900 und dann mache ich noch Sport, dann bin ich vielleicht bei 2300, 2400. Das heißt, dieser Block von 1600, das ist deutlich mehr als die Hälfte. Mhm. Und wenn ich in diese Kalorien eingreifen kann und die mir über die Fette beziehe, dann habe ich um diese Kalorien weniger Heißhunger, muss weniger auf die Kohlenhydrate, auf die schnellen Zucker oder so zurückgreifen und hole mir das unter Umständen übers Depot. Und das ist dann der Effekt. Das Training an sich, das ist lächerlich.
Ist es denn so, dass wir quasi dem Körper beibringen, nicht mehr auf die Kohlenhydrate zu gehen, sondern mehr auf die Fettdepots immer?
Ja.
Sozusagen ist das der Effekt, der am Ende passiert, dadurch, dass ich halt sage, ich gehe jetzt jeden Tag meine 10.000 Schritte, ich aktiviere dadurch die Fettdepots und mein Körper checkt nach, weiß nicht, 4 Wochen, 6 Wochen, hey, die Fettdepots, das ist eigentlich ganz cool, in den Wald zu gehen, das Holz zu holen. Das ist eigentlich okay, das machen wir jetzt immer so, anstatt das beim Lagerfeuer zu verheizen. Weil nämlich bei den meisten, bin ich mir fast sicher, die nutzen nur die Kohlenhydrate die ganze Zeit. Und die Fette werden zu wenig verwendet. Und ist das so eine, ist das sozusagen, man muss dem Körper das erstmal wieder beibringen, wie beim Atmen auch. Wir hatten
ganz genau
über das Atmen ja gesprochen, dass viele durch den Mund atmen und das Naseatmen erstmal beigebracht werden muss, wieder, um das wieder ins Unterbewusstsein zu bringen, dass das funktioniert.
Das ist extrem wichtig. Und das ist ja das, wo wir uns als Gesellschaft komplett wegentwickelt haben. Mhm. Also wir leben ja nicht mehr das Leben, wofür unsere DNA eigentlich gemacht ist.
Ja.
Und wir sind mit all den Reizen, sind wir permanent einem gewissen Stress ausgesetzt, ob wir es so empfinden oder nicht. Und allein deswegen neigen wir schon stärker zu Kohlenhydraten. Dann sind wir umgeben von Zucker. Die Zuckerindustrie hat Jahrzehnte intensive Arbeit und sehr viel Geld reingebuttert, dass Zucker überall drin ist und überall reingenommen wird, obwohl wir es so in der Natur quasi nicht in der Form vorfinden. Und wir erliegen im Endeffekt unserer DNA. Weil wenn wir uns vorstellen, wir sind in irgendeinem Tal, wo wir jeden Tag gucken, dass wir unsere paar tausend Kalorien zusammengesammelt bekommen und dann sehe ich einen Honigtopf, natürlich mache ich mich über den her. Und das hat uns hunderttausende von Jahren das Leben gerettet, dass wir die Fähigkeit hatten zu erkennen, was ist kalorisch hochintensiv und da stürzen wir uns drauf. Und da reagieren alle Sensoren im Hirn, aber das ist halt mal, das war eine Ausnahmesituation und jetzt sind wir im Schlaraffenland, aber immer noch mit diesem Denken und diesen Instinkten verankert.
Ja. Das Thema Zucker, dazu sollten wir noch mal einen separaten Podcast machen. Ich finde, das Thema ist hochbrisant, ich glaube auch immer noch unterschätzt.
Ja.
Ich glaube auch, dass Zucker wahrscheinlich eine der wirklich unterschätzten Stoffe überhaupt ist und wahrscheinlich gleichzusetzen ist mit einigen Substanzen, die schon längst verboten sind, wenn man sie in diesem Übermaß verwendet, wie sie momentan in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Also wenn ich mir das anschaue, ein Riegel von irgendeinem Hersteller hat dann 46 Gramm auf 100 Gramm, 46 Gramm Kohlenhydrate und davon sind dann aber 36% Zucker. Besonders USA-importierte Riegel teilweise, da muss ich schon sagen, beeindruckend, dass man so viel Zucker in so ein kleines Ding reinbekommen hat.
Der Mensch ist, man muss es so sagen, pervers. Also das ist anders nicht auszudrücken. Und da ist eine riesen gesundheitliche Gefahr. Und dem zugrunde liegt halt einfach die Gier des Menschen.
Ja.
Da sind wir jetzt in einem ganz anderen
Thema drin.
Aber letztendlich geht es um Profit. Und ich packe den Menschen bei seinen ureigenen Instinkten und mache daraus Profit.
Ich hab mal was gelesen, das ist eigentlich, bevor wir die Industrierevolution hatten und wirklich so Essensindustrie auch hatten, die einzige, das natürliche Vorkommen von Fett und Zucker, die einzige Kombination, wo das jemals natürlich vorgekommen ist, in der Muttermilch. Mhm. Und das ist sonst, Zucker gab es einzeln in Äpfeln, aber Fett gab es immer nur bei Tieren oder bei anderen Sachen.
Ja.
Aber die Kombination Zucker und Fett, die ja heutzutage wirklich häufig verkauft wird und auch total süchtig machen ist, war nur in der Muttermilch.
Und das ist ja auch wieder klug angelegt.
Total.
Unser Gehirn springt an und das Baby wird damit getriggert und ernährt sich.
Ja.
Und damit wird sichergestellt, okay, das Kind ist süchtig nach diesem Gemisch und damit wird sichergestellt, dass es sich ernährt.
Ja, genau.
Ich kann ja ein Kind, geht ja nicht anders, es muss ja irgendwie Lust drauf haben zu essen.
Ja, genau.
Und das hat die Mutter Natur schon klug gemacht, aber...
Sensationell gemacht, aber darunter, das müssen wir jetzt halt, wir müssen es verstehen und dann müssen wir da mit den richtigen Strategien gegenarbeiten. Genau. Du hattest es gerade schon angesprochen, das Thema Messen. Wie messen wir denn den Stoffwechsel eigentlich? Also wie können wir überhaupt das zuverlässig messen? Weil ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen müsste beim Stoffwechsel messen. Und da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Methoden. Und gib uns doch mal einen Überblick, wie du das machst und was so deine Lieblingsmethode ist, um Stoffwechsel festzustellen, in welchem Stadium man sich da gerade befindet.
Also grundsätzlich gibt es verschiedene Methoden, um auf den Stoffwechsel zu schließen. Das eine ist die direkte Kalorimetrie, dann ist es die indirekte Kalorimetrie. Ich führe es gleich ein bisschen näher aus. Dann haben wir Abschätzungen über Muskelmasse, wo man sagen kann, okay, so und so viel Kalorien verbrennt jemand. Dann habe ich logischerweise Blutmarker, die mir sagen, wie ist es um Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, vielleicht Proteinstoffwechsel, Harnsäure oder ähnliches. Dann habe ich im Bereich der direkten und indirekten Kalorimetrie eigentlich nur die indirekte, die verwendbar ist. Also direkte würde heißen, dass ich Leute in einen Raum sperre, der luftdicht abgeschlossen ist und über einen Wärmetauscher genau gemessen wird, wie viel Wärme produziert wird. Okay. Dann habe ich direkte Kalorimetrie und dann weiß ich genau anhand der Wärme, die der Mensch produziert, verbrennt er so und so viel Kalorien. Wird in Studien gemacht, ist auch super genau und damit kann man tolle Ergebnisse erzielen, aber ich muss die Leute halt einsperren und zwar für eine relativ lange Zeit. Somit bleibt in der freien Wirtschaft die indirekte Kalorimetrie und das heißt, ich messe es über die Atemgase.
Ja.
Und da habe ich die Schwierigkeit, dass ich nicht wirklich genau messen kann. Also es ist immer eine Näherung. Also ich kann einfach nicht, ich sehe zwar, wie viel Sauerstoff nimmt der Mensch auf und wie viel CO2 gibt er ab. Und dann gibt es diesen sogenannten respiratorischen Quotienten, also der Quotient zwischen Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe oder dann der RER, also der die respiratorische Exchange Rate, Austauschrate, wo ich einmal außerhalb vom Körper, einmal innerhalb vom Körper, letztendlich anhand dieser Quotienten bestimmen kann, dass es so und so viel Fett, dass es so und so viel Kohlenhydrate. Das funktioniert insofern, wenn ich das als chemische Reaktion mache. Ich kann genau darstellen, für ein Zuckermolekül brauche ich so und so viel Sauerstoff, um das aufzubrauchen oder aufzudröseln. Und für Fette brauche ich über die Beta-Oxidation so und so viel. Mhm. Also man kann den einzelnen Substraten zwar so einen Wert zuordnen, aber wenn ich jetzt diesen Wert außen messe, heißt es ja nicht eins zu eins, dass das auch die Substrate sind, die verbrannt werden. Also klar. Der Sauerstoff kann ja theoretisch auch für mehr Denkleistung gebraucht werden und gar nicht jetzt unbedingt um irgendwie Sonstiges. Also insofern ist es eine sehr, sehr gute Näherung, aber es ist keine exakte Bestimmung. Das vielleicht nur mal von wissenschaftlicher Seite.
Ist das auch das, was man bei VO2-Max-Messungen macht? Also wenn man so
diese... Ganz genau. So. Und da sind wir jetzt schon bei VO2max, sind wir jetzt schon bei der Belastungsmessung. Okay. Ich kann aber jetzt auch in Ruhe das Ganze messen, habe da aber die Schwierigkeit, dass ich diese Messung, je nachdem wie schnell ich atme, wie tief ich atme, diese expiratorische Rate sehr, sehr stark beeinflussen kann.
Okay.
Und damit habe ich noch mal ein bisschen mehr Fehler. Deswegen messe ich gerne unter Belastung.
Mhm.
Das heißt, unter Belastung hat jeder Mensch ein relativ rhythmisches Atemmuster, also ein gewohntes Atemmuster und spätestens, wenn es ein bisschen intensiver wird, ein erzwungenes Atemmuster.
Ja.
Und damit habe ich keine künstliche Atmung, sondern letztendlich die normale Atmung. Wenn ich jetzt zu dir sage, in Ruhe, atme mal normal. Ja, dann fängst du erstmal an zu überlegen, wie atme ich denn überhaupt?
Ja, genau.
Und auf einmal, ist das normal oder soll ich tiefer atmen oder atme ich zu flach? Also du veränderst automatisch deine Atmung und manchmal ist so ein Test auch ein bisschen Stress, dann atmest du schneller und somit habe ich da sehr, sehr viel Varianz mit drinnen. Unter Belastung habe ich das weniger, weil die Leute auf ihren Sport konzentriert sind, ich die Atmung auch gar nicht thematisieren muss, um keine falschen Ergebnisse zu haben. Und somit habe ich in dieser Spiroergometrie, also Spiro atmen, Ergo was tun, Metrie messen. Also ich messe die Atemgase unter Belastung.
Mhm.
Entweder auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband. Und auf dem Laufband entweder gehenderweise mit Steigung oder joggenderweise. hängt davon ab, was die Leute hauptsächlich für Sportarten machen.
Ja.
Und dann habe ich ein Belastungsprofil, was immer anstrengender wird. Also ich fange mit einer sehr, sehr niedrigen Geschwindigkeit an oder Intensität oder Wattzahl, je nachdem, was ich mache. Und dann steigert sich das. Und zwar idealerweise bis VO2 Max, also bis zur maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität. Also bis die Leute sagen, bis hierhin aber nicht weiter. Ja. Maximale, es geht nicht mehr. Und in dieser Intensitätssteigerung habe ich dann die Sauerstoffaufnahme, die CO2-Abgabe, den Puls und kann mir aus dem Atemminutenvolumen, aus der Atemfrequenz und so weiter und den ganzen Parametern, die sich über die Atmung dann ergeben, kann ich dann Rückschlüsse schließen auf den Stoffwechsel. Und sehe dann eben, wie viel Fette, wie viel Kohlenhydrate verbrenne ich. Und da eben, natürlich gibt es eine Angabe, wie viel Gramm pro Stunde sind es, aber das ist halt eine Näherung und nicht absolut exakt. Aber ich kann sehr exakt sagen, bis zu dieser Herzfrequenz hast du einen Fettstoffwechsel und ab der Herzfrequenz geht er dann flöten. Und hier sind wir im anaeroben Bereich, hier sind wir im aeroben Bereich. All das kann man bestimmen. Und dann kann ich eben sehen, okay, die Leute machen eine niedrige Belastung und haben idealerweise die gesamte Energie über die Fette. Das heißt, da passt es eigentlich schon mit der Grundlagenausdauer, mit dem Stoffwechsel und so weiter. Oder ich habe Leute, die schon bei der allerniedrigsten Intensität, wo sie angeben, das ist überhaupt gar keine Anstrengung, schon einen sehr hohen Kohlenhydratanteil.
Okay.
Wo man eben sieht, okay, der Körper fängt jetzt schon, obwohl gar nichts passiert, schon an Kohlenhydrate reinzuschieben, weil er in der Erwartung ist, dass gleich Fight or Flight losgeht.
Spannend.
Und dann kann man diesem Stoffwechsel entsprechend Pulsbereiche zuordnen und dann sind wir bei den Trainingsbereichen, die dann die Trainingsplanung ausmachen.
Das heißt, du siehst daran schon an den Messergebnissen, siehst du, ob ein Stoffwechsel schnell oder langsam ist im Prinzip? Oder viel verbrennt, wenig verbrennt?
Grundsätzlich ist die Frage, ist es wirklich schnell und langsam?
Ja.
Oder ist es nicht normal und verlangsamt?
Okay.
Also einmal gibt es spannende Untersuchungen, dass Leute, die gemeint haben, sie haben einen schnellen und gemeint haben, sie haben einen langsamen Stoffwechsel, dass das sich komplett aufgehoben hat. Also die Leute haben ein Gefühl zu ihrem Stoffwechsel, aber evidenzbasiert gibt es da gar keinen Unterschied.
Okay.
Also das hat man mal rausgetestet, um auch dieses Körpergefühl nach schnellem und langsamen Stoffwechsel zu haben. Also das nicht. Das heißt, da geht die Vermutung zumindest hin, dass es halt einen normalen Stoffwechsel gibt. Das heißt, klar, wenn ich mehr Muskeln habe und ein sehr aktives Leben lebe, dann ist klar, dass ich wesentlich mehr Kalorien verbrenne als jemand, der keine Muskeln hat und den ganzen Tag rumsetzt. Das hat aber nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, die man so denken würde.
Okay.
Und insofern gibt es einen, würde ich eher sagen, einen normalen Stoffwechsel, der halt so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Mhm. Und es gibt halt einen verlangsamten Stoffwechsel durch zum Beispiel eben Stress, was wir vorher gesprochen haben. Das heißt, durch den Stress weniger Kalorien verbrennt, weil der Körper alles dran setzt, das zu sparen. Und das kann man dann eben sehr schön raussehen, wenn der Kohlenhydratanteil sehr hoch ist, dann ist zumindest die Korrelation mit einer niedrigen Herzratenvariabilität und ergo viel Stress sehr, sehr hoch.
Okay.
Ich möchte jetzt nicht sagen kausal, es gibt immer irgendwelche extremen Ausnahmen, aber es ist wirklich fast kausal.
Und dann kannst du auf Basis von diesen Messungen, kannst du ja dann im Prinzip einen Trainingsplan, also einen sehr konkreten Trainingsplan, auch mit einer also mit der Trainingsrange und auch einen Ernährungsplan festlegen, oder?
Absolut. Und da geht es eben dann drum, aus dem Kurvenverlauf und der realistischen Angabe der Klienten letztendlich einen Trainingsplan zu erstellen. Weil natürlich kann ich einen idealen Trainingsplan, das ist immer eine schöne Frage, die mir gestellt wird. Ja, was wäre denn ideal?
Ja.
Sag ich, es ist schön, was ich in meinem Kopf als ideal habe, aber wichtig ist das, was du umsetzen kannst.
Ich würde sagen.
Und was wir dann daraus bestmöglich machen. Und insofern kommen die Leute nicht drum rum, mindestens zweimal die Woche ein Ausdauertraining zu machen, damit wir einfach von mal einer Regelmäßigkeit sprechen kann, wo dann auch realistisch was passieren kann. Und es ist vollkommen klar, dass wenn ich 3, 4, 5 Mal die Woche trainiere, dass ich dann schneller und mehr Effekte habe. Aber was nutzt mir das Ideal, wenn ich die Zeit dafür nicht habe oder sie mir nicht nehmen will?
Ja,
das heißt, da hole ich auch wieder die Leute da ab, wo sie sind. Das heißt, mit ihren Lebensumständen einen realistischen Plan zu machen und in diesem Realismus letztendlich die Big Points zu platzieren. Das heißt, die Schlüsseltrainingseinheiten und letztendlich die Key Points in der Ernährung, wie wir es eben vorher gesagt haben, wo man mehr in der Struktur und weniger in dem, was ich wirklich esse. Eine Ausnahme, ganz wichtige Ausnahme, was wir ja auch bei den Stoffwechselleuten mittesten, sind so Sachen wie Intoleranzen.
Ja.
Und da ist es natürlich schon wichtig, dass ich dann exakt darauf achte, dass auf keinen Fall jetzt die nächsten 6 Wochen das ein bisschen reduzieren, weil das natürlich auch am Stoffwechsel einen negativen Effekt hat. Aber ach, das sind wieder, ich möchte es jetzt nicht in Richtung Krankheit schieben, aber das ist eher schon in Richtung fast Pathologie. Und das ist so eine Ausnahme, wo man von Anfang an wirklich detailliert sagen, das nicht und das schon. Aber wir fangen jetzt nicht an, die Rezepte von den Leuten zu machen.
Ja.
Weil es das in 99% der Fälle gar nicht braucht.
Ja, absolut. Ich meine, der Stoffwechsel am Ende des Tages, also der ideale Fitnessplan, um den Stoffwechsel wirklich zu beeinflussen, der sähe natürlich brutal aus, sage ich mal so. Aber den kann man ja gar nicht realistisch umsetzen. Aber ich finde es halt so spannend, dass man, du sagst ja zweimal in der Woche Ausdauertraining und wir reden jetzt nicht von 7 Stunden lang Rennen, sondern wahrscheinlich ein Ausdauertraining 40 Minuten in der richtigen Pulszone zu agieren, die du rausgefunden hast. Und das ist natürlich super spannend an der Stelle. Das ist ja nicht, das kann man auch ohne Fitnessstudio machen, ne? Das hört sich.
Das geht ohne. Wir haben ganz viele Leute, die im Endeffekt im Auto 2 Paar Schuhe haben oder ein weiteres Paar, eins haben sie an für die Arbeit.
Mhm.
Und nach der Arbeit wechseln sie das Paar Schuhe und bevor sie daheim aussteigen, gehen sie noch eine Runde um den Block, 30, 40 Minuten, kurz runterfahren, den Gedanken nachhängen im Fettstoffwechsel, weil da komme ich nicht total verschwitzt und durchnässt an. Das heißt, das kann ich theoretisch auch in Arbeitsklamotten machen und dann mache ich mein Abendprogramm und so wird es dann integriert. Oder Leute, die sowieso auf dem Rad in die Arbeit fahren, ja, da wird halt dann der Heimweg ein bisschen verlängert und schon habe ich eine vollwertige Trainingseinheit. Also das sind Dinge, die leichter zu implementieren sind, als die meisten Menschen denken,
ja,
dass es implementierbar ist.
Das stimmt. Jetzt habe ich nochmal eine Frage zum Thema, ich mache das jetzt, ich mache 2 Trainingseinheiten, ich nehme Fett ab und stelle meinen Feststoffwechsel um. Was ist denn mit diesem berühmten Jojo-Effekt? Viele sagen ja, dein Körper hat über die Jahre so ein Plateau gefunden, ja, also so ein Gewichtsbereich. Ja? Mhm. Und es möchte immer da wieder hin zurückkehren. Egal, ob man da drüber geht oder auch da drunter geht.
Mhm.
Ist es etwas, was man, und du hast ja viele Patienten da schon behandelt, ist es etwas, was man damit auch wirklich nachhaltig verschieben kann?
Ja. Wir puffern ja eine Gewohnheitszone ab. Und wenn wir uns lange in einem gewissen Bereich aufhalten, dann fängt der Körper an, sich dran zu gewöhnen und dann puffert ja. Er. Er puffert einmal, weil es für den Körper bequem ist, weil es auch ein Sicherheitsaspekt ist. Er puffert aber auch aus anderer Sicht, das ist nämlich gar nicht der Körper, sondern wir puffern. Weil wir einfach Gewöhnungen brauchen.
Okay.
Wir leben Gewohnheiten. Und da kommen wir eben zu der Geschichte, auch Jojo-Effekt. Das, was viele Leute verkehrt machen, ist, dass sie Ziele haben.
Mhm.
Wir brauchen keine Ziele.
Okay.
Das klingt jetzt erstmal blöd, aber ich erkläre es gleich. Das Problem mit einem Ziel ist, dass ich für einen konkreten Zeitraum eine gewisse Motivation aufbringe, um etwas zu erreichen.
Ja.
Beispiel, wir haben Januar, Weihnachtszeit ist rum, ich schaue in den Spiegel und denke mir, verdammt, in einem halben Jahr beginnt die Sommersaison. Das heißt, ich weiß, okay, im Juni brauche ich meine Strandfigur, damit ich Pfingsturlaub am Strand nicht ausgelacht werde, so ungefähr. Ganz plakativ. Dann ist das Ziel klar. 6 Monate habe ich jetzt Zeit, eine Veränderung zu machen. Und dann nutze ich alles Mögliche, was mir zur Verfügung steht, um auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und dann habe ich es geschafft, nach 6 Monaten mit Diät, mit Sport, mit weiß der Teufel was, dann meine Bikini-Figur oder Waschbrettbauch oder sonst irgendwas hinzubekommen. Und dann stehe ich aber vor der Frage, und was jetzt?
Ja, genau.
Wie kriege ich jetzt mein Leben so hin, dass das Ganze so bleibt? Und da habe ich jetzt 6 Monate intensive Motivation und Energie aufgewendet, mein Ziel erreicht. Und dann kommt logischerweise, wie nach jedem Ziel, was man erreicht, erstmal dieses Erschlaffen.
Genau.
Und um jetzt den Lebensstil zu ändern, bräuchte es eigentlich genau die Motivation, die ich bis dahin schon aufgebraucht habe.
Ja.
Das heißt, wir müssen weg von den Zielen und hin zu den Prozessen.
Okay.
Das heißt, ich rede sehr stark vom Gewohnheiten etablieren. Das sind vielleicht kleinere Schritte, aber die kann ich länger halten und damit können sie zu meinem Lebensstil werden.
Ja.
Wie viel Motivation brauchst du zum Zähneputzen?
Keine.
Genau.
Also
das war nicht immer so.
Nee,
das war irgendwann mal jeden Tag zweimal Geschrei im Badezimmer mit seinen Eltern.
Ja, genau.
Aber es wurde zur Gewohnheit. Und so schlimm kann die Weihnachtsfeier gar nicht gewesen sein. In der nächsten Tag wachst du auf und denkst, heute meine Zähne sind geputzt.
Also ja, genau.
Das gehört einfach dazu. Und genauso ist es mit Stoffwechsel, mit vielen anderen Dingen. Wir müssen die kleinen Dinge Stück für Stück ins Leben implementieren. Und zwar immer und immer und immer wieder, bis sie Teil von uns werden. Und wenn sie Teil von uns sind, brauche ich mich nicht mehr dafür motivieren, weil ich es automatisch mache. Und dann kommen die Effekte von ganz alleine. Das heißt, während die viele Leute immer noch auf ein gewisses Ziel hinarbeiten, arbeite ich mit den Leuten schon lange an deren neuen Lebensstil.
Okay.
Und wenn ich dann diesen Lebensstil Stück für Stück übernehme, ja, dann steht am Ende zwar mein Wunschgewicht, aber das ist gar nicht mehr das Ziel, sondern ich möchte jemand sein, der gesund lebt.
Ja.
Raucher, Beispiel. Um dieses Mindset dahinter zu verstehen. Wir haben zwei Leute im Raum, die vor 3 Wochen Rauchen aufgehört haben.
Ja.
Also letzte Zigarette ausgedrückt, Kippen, Schachtel weggeschmissen. Sitzen beide im Raum. Es kommt ein dritter Mensch dazu, der selber Raucher ist und den beiden eine Zigarette anbietet. Der eine sagt, nein, danke, ich versuche aufzuhören. Der zweite sagt, nein, danke, ich rauche nicht.
Ach, krass. Großer Unterschied.
Ganz genau.
Großer Unterschied.
Das heißt, der eine, der ist noch nicht mit dem Lebensstil da angekommen, wo er irgendwann mal sein wird. Und der sieht sich auch nicht da. Weil er vom Mindset her immer noch der ist, der es vergeblich versucht.
Ja.
Ich versuche aufzuhören. Der andere hat diesen Schritt schon vollzogen. Der sieht sich schon in seinem neuen Leben.
Ja.
Der sagt, nein, ich bin jemand, der nicht raucht.
Ja, Wahnsinn.
Und der hat diesen Schritt schon vollzogen. Und das ist genau das, worum es geht. Das heißt, wir müssen, wenn wir etwas verändern, und da muss gar nicht unbedingt der Stoffwechsel sein, wenn wir was verändern wollen in unserem Leben, müssen wir zu jemand anderem werden.
Ja, das verstehe ich.
Nur dann gelingt es uns. Und wenn wir dieses Mindset des Neuen, jeder hat Vorbilder. Das heißt, wenn ich mich frage, ja, ich möchte sportlich werden. Okay, ja, dann kann ich entweder die To-Do-Liste sehen, die ich abarbeiten muss, damit ich zum Sportler werde. Oder ich könnte mich jeden Tag immer wieder fragen, was würde denn ein Sportler tun?
Spannend.
Wenn ich zu Hause reinkomme, dann kann ich mir, okay, ich möchte zum Sportler werden. Ja, was würde denn ein Sportler jetzt tun? Ja, der wird wahrscheinlich sich umziehen und trainieren gehen. Okay, dann mache ich das auch. Und so werde ich zu diesem Sportler.
Wahnsinn.
Und so werde ich zu dem gesunden Menschen. Und so werde ich zu dem oder dem. Das heißt, da geht es um die ureigenen Antriebe und wir müssen da einfach zu jemand anderem werden. Und das geht nicht mit jetzt, zack, heute anders. Ja, Rauchen, Extrembeispiel, aber auch da ist es ein Prozess im Nachgang. Ich kann zwar jetzt aufhören, aber deswegen bin ich noch nicht zwingendermaßen jetzt gleich Nichtraucher. Zudem muss ich mich entwickeln, indem ich es mir ständig vorsage und vorlebe. Und so ist es eben auch mit dem Stoffwechsel. Ich muss die kleinen Dinge immer, immer richtig machen und dann entwickelt sich das. Und dann entwickelt sich ein neuer Lebensstil und dann frage ich nicht mehr nach Zielen, weil ich ja das Leben lebe, was ich gerne leben möchte. Der Mensch bin, der ich gerne sein möchte. Und dann ergibt sich das von alleine.
Also da muss man sagen, das war ja wirklich sensationeller Input. Das war nicht nur bezogen auf Stoffwechsel, sondern das war gerade ein Exkurs.
Das war ein Ausflug.
In Mindset und in Gewohnheitenänderung, in a nutshell. Selten so kompakt und so sensationell gehört, weil ich habe viele Bücher zum Thema Gewohnheiten ändern gelesen, viele Bücher auch zum Thema Mindset gelesen. So in einer Nutshell, das so zusammen komprimiert, habe ich das tatsächlich selten auf den Punkt gebracht bekommen. Deswegen also danke und sensationell verpackt und auch sehr anschaulich natürlich. Tatsächlich super, super relevant und dann ist es natürlich auch, dann verändert man sich tatsächlich und dann ist man auch nicht mehr der Übergewichtige, sondern ist man irgendwann der Dünne und der Körper ist dann auch der Dünne oder der gut gebaute und das ist natürlich das, wo wir hinwollen. Deswegen auch da ganz konkret die Frage an dich. Also wir haben ja auch gesprochen darüber, welche Anzeichen es gibt, dass mein Stoffwechsel aus den Fugen geraten ist, aus dem Gleichgewicht geraten ist. Haar, Nägel, ich weiß nicht, vielleicht sieht man es auch in der Farbe im Gesicht eventuell. Ich weiß es nicht. Was gibt es noch irgendwelche Anzeichen, die man achten kann, um sich selber zu ertappen?
In vielerlei Hinsicht äußern. Die meisten merken es dann bezogen aufs Essen. Also so Geschichten wie Heißhungerattacken, so Geschichten wie Süßlust, das sind so starke Anzeichen dafür, dass einfach der Stoffwechsel nicht das macht, was er macht. Weil er eben mehr über die Kohlenhydrate, damit eher an den Speicher geht und der Körper halt alles dran setzt, diese Speicher vollzuhalten für den Notfall. Und wenn die eher geleert werden, dann merke ich das sehr stark über solche Geschichten.
Und kann ich das dann selbst einschätzen oder ist es dann schon der Punkt, wo man sagen sollte, vielleicht sollte ich es mal messen lassen, vielleicht sollte ich mal zu jemandem gehen, der sich richtig gut auskennt, um mal da...
Wie gesagt, einschätzen zu lassen. Es gibt diese Pi mal Daumen-Geschichten, die Empfehlungen haben wir vorher gehabt, die ich super ausprobieren kann und gucken kann, ob ich damit meine Ziele erreiche oder nicht. Spricht überhaupt nichts dagegen. Im schlimmsten Fall verliere ich einfach ein bisschen Zeit.
Ja.
Also wenn ich es gleich messen lasse, weiß ich es halt und dann kann ich halt gleich den entsprechenden Weg gehen und dann mit den Pulsbereichen Körpergefühl und Realität übereinander bringen. Weil das geht. Gilt es ja dann, dass deckungsgleich das Ganze ist und dass ich die Anstrengung so empfinde, wie sie auch mein Körper empfindet.
Ja.
Weil dann ist, wenn ich locker trainiere, auch kann ich auch sicher sein, dass ich im Fettstoffwechsel bin. Wenn ich das nicht weiß, dann fühlt sich locker halt wie locker an, aber ich weiß nicht, was es für meinen Körper bedeutet.
Ja, absolut. Ich meine, das heißt, man kann es so grob einschätzen, aber wenn man wirklich den Pulslevel wissen möchte, bei dem man trainieren soll, dann muss man es wahrscheinlich schon professionell messen lassen. Genau. Und ich meine, das machst du ja tagtäglich. Deswegen, da kann ich auch nur jeden zu einladen, wenn ihr schon seit Jahren mit dem Thema, sag ich mal, Stoffwechsel oder Gewichtsabnahme zu tun habt und es hat einfach nicht geklappt, die Änderung einzuleiten. Ich glaube, da macht ein Besuch mal Sinn bei euch, dass man mal vorbeikommt bei dir und in der Praxis Dr. Schwarzel, um einfach mal so eine Analyse zu machen, richtig zu messen, um dann herauszufinden, wo steht man eigentlich. Weil nämlich, ich glaube, ihr könnt es wirklich auf ein, zwei Pulsschläge relativ genau definieren, in welchem Spektrum man sich bewegen muss.
Ganz genau.
Damit man da dann der richtigen Range ist.
Pulsbereiche sind halt, das sind keine harten Grenzen. Also es ist nicht so, dass ich mit Puls 145 noch Fettverbrennung habe und mit 146, zack, schaltet der Körper um. Das sind natürlich Bereiche. Aber wenn ich halt einen Grenzbereich habe und mich dann mit Abstand zu den Ober- oder Untergrenzen bewege, dann bin ich safe immer in meinem Fettstoffwechselplateau und dann habe ich auch den Benefit.
Und das Messen ist ja auch, wir haben ja besprochen, ist relativ, ich sag mal, es ist anstrengend, wenn man mal in die Anstrengung gehen muss, aber sonst ist es eigentlich ein schneller Prozess, oder?
Wir messen. Das geht relativ schnell. Also vom Testablauf ist es so, dass dass wir hier starten mit einer Minute Ruhe. Das heißt einfach nur stehen oder sitzen auf dem Fahrrad und atmen. Dann haben wir eine Aufwärmphase von 3 Minuten, die größtenteils dazu dient, dass eben diese 1,5 bis 2,5 Minuten, die der Körper braucht, um den Sauerstoff in die Muskulatur zu transportieren, zu überbrücken.
Ja.
Natürlich auch ein Aufwärmen in gewisser Weise, aber Aufwärmen wäre gar nicht so notwendig, weil der Test eben mit einer sehr, sehr, sehr niedrigen Intensität anfängt.
Ja.
Also weit unter dem, was die meisten Leute dann auch trainieren. Und dann wird es kontinuierlich anstrengender. Das heißt, da ist dann auch im Endeffekt der erste Teil des Testes könnte theoretisch auch Aufwärmphase sein. Und dann geht es im Endeffekt in den letzten Minuten natürlich dann auch ins Maximum.
Ja.
Von Beginn des Testes bis Ende des Testes, am Ende haben wir eben noch diese 6 Minuten ganz lockeres Ausgehen oder Auslaufen oder Ausradeln, dass sich alles beruhigen kann. Und wir messen ja auch diese Nachbelastungsphase noch mit. Alles in allem sind wir da ungefähr bei 20 Minuten. Also das ist
absolut machbar. Ja, super spannend. Also das heißt, wenn ihr dort draußen, wenn ihr jetzt zugehört habt und gesagt, hey, Fettstoffwechsel ist ein Thema, da habe ich, glaube ich, ein Thema mit dünnere Haare bekommen, Nägel wachsen nicht so gut oder ich bin voll im Stress, ja, und deswegen reduziert sich da was und ihr habt das Gefühl, dann ist, glaube ich, super sinnvoll, wenn man sich dann Ferdinand wendet oder an die Praxis Dr. Schwarzel und einfach mal messen lässt, weil es ist nicht komplex und danach, also es ist schon komplex im Detail, aber es ist kein großer Aufwand für euch. Und danach habt ihr eine sehr genaue Range und könnt damit arbeiten und könnt damit nachhaltig halt vor allem auch den Gewicht abbauen und verlieren. Und das ist natürlich das, was man haben möchte und den Stoffwechsel auch wieder in den Einklang bringen. Und wir haben heute mit ganz interessanten Mythen aufgeräumt. Also nicht 30 Minuten Training, dann fängt erst der Fettabbau an, sondern im richtigen Pulsbereich trainieren, im richtigen Intensitätsbereich trainieren, um direkt von Anfang an oder nach 2 Minuten tatsächlich Fett abzubauen und nachhaltig den Fettabbau anzuregen und dann tatsächlich an den Kohlenhydraten vorbei zu agieren. Was total fantastisch ist, für mich absolut neue Information an der Stelle, die natürlich auch massiv hilft. Und das ist was, was natürlich sehr, sehr, sehr spannend ist und dass der Stoffwechsel so stark beeinflusst wird von Stress, auch von Alter und nicht so stark von den Sachen im normalen Maße, die wir essen. Also dass es jetzt nicht so ist, man darf nur noch Fleisch essen, damit der Stoffwechsel super funktioniert und man abnimmt. Sondern, und was auch sehr interessant ist, was du gesagt hast, die Ketose ist eine Mangelernährung oder ein Notfallsystem eigentlich, was ich auch sehr spannend finde, weil Ketose wird ja oft genutzt, um wirklich rapide abzunehmen.
Ja, das, was rapide ist, ist das Stichwort, vor allem in den ersten Tagen rapide. Das ist aber ein Side-Effekt, der gar nichts mit wirklicher Gewichtsabnahme zu tun hat, nämlich ich leere Stück für Stück die Kohlenhydratspeicher. Und Kohlenhydrate werden mit sehr viel Wasser eingelagert. Mhm. Das heißt, wenn dann 300-400 Gramm Kohlenhydrate plus das dazugehörige Wasser aus dem Körper rausgehen, ist klar, dass ich ruckzuck 3-4 Kilo verliere. Das ist aber jetzt nicht Fett, was ich verliere, sondern das ist halt einfach Kohlenhydrate und Wasser, die da erstmal weggehen. Und Keto ist eine wahnsinnige Mode. Es gibt aber interessanterweise einzig und allein, zumindest mir bekannt, Studien, die MS-Patienten betrifft,
ja,
die dann positive Effekte aus dieser Ernährung haben. Das ist aber das Einzige.
Ja.
Aber es scheint, dass die ganze Welt jetzt MS hat und alle auf diese Ketose abfährt. Also es ist und bleibt ein Notfallprogramm. Es mag auch hier wieder Einzelpersonen geben, bei denen das super funktioniert und die damit tolle Effekte haben und wo sich alles bessert, will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber für die Masse der Menschen ist es einfach ein Notfallprogramm und deswegen nicht zwingendermaßen zu empfehlen.
Ja, Wahnsinn. Also, das heißt, trainieren im richtigen Bereich für euch, um den Stoffwechsel wirklich nachhaltig zu beeinflussen, um euch nachhaltig dann auch zur Gewichtabnahme zu bringen. Das ist das, was wirklich funktioniert. Und wir haben jetzt gerade wieder mit einem anderen Mythos aufgeräumt, wieder einer Modediät, die tatsächlich ein Notfallprogramm ist. Finde ich auch super spannend. Deswegen sensationelle Insights heute. Also vielen Dank dir nochmal, Ferdinand, für das, was wir machen konnten heute. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, natürlich, dann liked und shared ihn natürlich auch an alle Personen, die auch von dem profitieren können. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wie gesagt, wenn ihr das Thema Stoffwechsel angehen wollt, lasst es messen, lasst es auch gerne von Ferdinand und Dr. Schwarzel messen und geht das Thema an. Ich glaube, das ist ein super relevantes Thema, womit ihr eure Lebensqualität einfach massiv steigern könnt und ohne in dem neuesten Diättrend hängen zu bleiben oder, sag ich mal, den Jojo-Effekt auch wieder voll mitzunehmen. Weil das war auch ein Thema, deswegen war es eine wichtige Frage für mich. Haben wir dadurch auch wieder den Jojo-Effekt? Und du sagst ganz klar nein. Und das ist ein Thema, wo ich sage, dann muss man es halt einfach angehen über 6 Monate oder 12 Monate. Und wir reden hier von minimalem
Aufwand. Genau, bis es halt zur Gewohnheit wird.
Ja.
Und spätestens dann muss ich mich ja nicht mehr motivieren dafür.
Ja, perfekt.
Und das, was man tun muss, ist viel, viel weniger, als die meisten denken.
Perfektes Schlusswort. Deswegen schaltet wir das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, gesund werden, gesund bleiben bei unserem Podcast. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit bis dahin.
Ciao. Alles Gute.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.